Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 22. Mai 2025 widmen wir uns der Kunst. Konkret der Arbeit der Malerin Christine Reinkens, die heute bei uns zu Gast ist. Hallo Christine, schön, dass wir dich heute und hier bei uns im Studio haben.
Hallo Klaus, danke für die Einladung, freue mich sehr und bin sehr gespannt.
Ich auch. Also, es hat natürlich eine Bewandtnis, dass wir dich heute hier zu Gast haben. Und es ist so, am 3. Juli ab 18.30 Uhr eröffnest du deine Ausstellung Wasserstoff im Hallenbad Ost. Dabei ist der Name Programm und auch der Ort ist ziemlich passend gewählt. Und vielleicht erstmal so als ersten kurzen Impuls, was erwartet Kunst, Kultur und Malerei interessierte Menschen denn ab dem 3. Juli in Kassel?
Wesen im Wasser, das Wesen des Wassers, wässrige Wesen und viel Stoff, viel Seidiges, viel Fließendes, kann man so sagen, das ist das Thema. Auch die gegenseitige Beeinflussung, also eigentlich im Mittelpunkt der Mensch, der Körper, und der ist aber eben im Dialog mit Wasser oder mit Stoff oder auch beides. Und damit untersuche ich eben, was macht der Körper mit dem Wasser und was macht das Wasser zum Beispiel mit dem Körper oder der Stoff mit dem Körper. Allein schon vom Augenschein her, also wie sieht das aus fürs Auge, aber auch die zweite, dritte, vierte Ebene, symbolische Nähe zwischen Wasser und Stoff. Und ja, das, und was erwartet den Besuchern noch? Malerei. Farbintensiv würde ich mich jetzt mal selbst beschreiben, schon auch großformatig. Ja.
Okay, und jetzt ist natürlich die Frage, die dir möglicherweise dann halt auch bei Vernissagen gerne gestellt wird von Leuten, die dabei sind oder die mal mit der Künstlerin sprechen wollen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also so, das ist ja eine Geschichte, die ja, sich vermutlich entwickelt hat im Laufe der Zeit mit diesem Thema. Ja, präsent zu werden in Kassel und natürlich auch darüber hinaus. Wie hat sich das entwickelt? Kannst du das für unsere Hörerinnen und Hörer kurz skizzieren an diesem Beispiel Wasserstoff?
Du meinst motivisch die Idee, Stoff und Wasser zum Zentrum meiner Arbeit zu machen für eine lange Zeit. Das hat sich vorbereitet, also mit den Stoffen hat sich schon in den 90er Jahren manifestiert, dass das für mich ein Ausdruck war, den Menschen oder das menschliche Dasein sozusagen zu unterstreichen durch Verhüllung oder durch Kenntlichmachung. Und dann kam parallel das Wasser auf einer ganz anderen Ebene dazu. Eigentlich, das ist auch eine Seite von mir, ich skizziere gerne im Urlaub oder so, in der Bahn, im Flugzeug. Und ich habe eigentlich immer mein Leben lang am Strand gesessen und Leute skizziert. Das war also eher das Interesse am Menschen. Das ist ja auch völlig das Hauptthema, der Mensch. Also Interesse am Menschen, dann was gibt es Schöneres als Schlafende am Strand, hingegossen. Und dann irgendwann Menschen im Wasser. Erstmal so als humorige, lustige Strandskizzen. Und irgendwann habe ich mein erstes Ölbild gemalt von einem, es war eher ein Farbfleck, ein Mädchen mit Schwimmflügeln im Wasser, seidig. Das war 2009 oder 10. Und das war so ein Wow-Effekt, ich war so begeistert. Und dann hat sich das irgendwann verschränkt. Dann habe ich eben Menschen im Wasser, am Wasser, in der Pfütze, mit Spiegelung. Dann habe ich aber auch Stoffe ins Wasser geschmissen und dann geguckt, wie die sich bewegen. Und damit hat sich so peu à peu nochmal eine neue Welt aufgetan, die sich aber ganz natürlich mit dieser Stofflichkeit, mit dem Fließenden des Stoffes der vorigen Motive verbunden hat. Und auch die Stoffe hatte ich ja im Grunde genommen wie Wasserfälle schon angeordnet. Ne? Die stürzen manchmal herab oder verwirbeln sich am Körper und genauso konnte ich das dann plötzlich mit dem Wasser machen. Das war also genial.
Also das heißt, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, hast du auch eine Menge experimentiert dabei. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, Stoff ins Wasser geben und, genau. und irgendwie und dann gucken, ja. Wie wird das? Oder wenn ich mir das jetzt versuche vorzustellen, dann kommt ja auch das Licht irgendwie ins Spiel.
Total, ja.
Also so,
ja.
Weil man geht ins Wasser und irgendwie sieht es da unten ja anders aus.
Ja.
Also so, also es, kann man sagen, dass das auch eine einen forschenden Charakter hatte, daran zu gehen?
Total, total. Also es ging erstmal über diese lustvolle Ebene, über dieses lustig-witzige, dann das Beobachten. Erstmal nähert man sich an, indem man vielleicht also ein Wasserglas nimmt und da die Brechung und Spiegelung, die habe ich also richtig studiert. Also ich studiere gerne die Phänomene nochmal so von der Pike auf. Das ist parallel passiert. Und was mich auch sehr begleitet, ist also immer Menschen direkt abzumalen, zu zeichnen oder auch richtig zu malen stundenlang. Und es gab die erste und ganz wichtige Situation, wo das Modell 3 Stunden im Wasser stand. Und von unten erfror sie und von oben verbrannte sie und musste, alle halbe Stunde kam sie raus und musste oben eingerieben werden und unten warm gerubbelt werden. Und dann ging sie wieder rein und das auch mal live zu malen, das war also live die Spiegelung, die Transparenz des Wassers bis auf den Grund, ne, wo dann der Sand und die Pflanzen und so weiter sich bewegen, aber auch wenn das Wasser wie ein Spiegel den Himmel oder die Sonne reflektiert und dann diese Lichter da erscheinen und diese weißen Reflexe kommen. Also das war total spannend für mich, das zu sehen. Und es gibt nur noch mal diese Sache, Bilder über Wasser, das ist das eine, aber die Bilder unter Wasser, da hat sich ja noch mal eine komplett neue Welt aufgetan.
Okay, Stichwort komplett neue Welt. Also ja, wie denn? Ne? Also so wenn weil wir sind jetzt, die meisten von uns sind jedenfalls keine so allzu großen Forscher. Strand, okay, hat man schon mal gemacht. Im Wasser war man auch schon mal.
Genau.
Aber diese Form, sage ich mal, der Auseinandersetzung, die ist ja schon sehr intensiv, sage ich mal, an der Stelle. Und was ist das, was sich da unten abspielt? Also bist du dann, stelle ich mir das so vor, dass du dann halt auch geschnorchelt bist oder mit Tauchzeug oder was macht man da?
Also es war fast, würde ich sagen, ein Zufall. Ich hatte schon sehr mich verliebt in dieses Thema Menschen im Wasser, also von der Oberfläche aus gesehen oder ein Stoff, der da schwimmt. Und der Zufall war, dass ich von meinem Sohn so eine, ich sag mal, so eine Spaßkamera gekriegt habe zum Geburtstag. Die nahm ich mit in Urlaub. Und da konnte man auch unter Wasser knipsen. Also ich hätte das mich nicht getraut mit irgendeiner tollen Kamera. Da dachte ich, mache ich mal. Und dann kam so ganz lustige, so ein bisschen vergraut, vergrieselte, pünktelige, aber erkennbare, verzerrte Körper zum Vorschein mit aufgelösten Köpfen. Und ich war vollkommen geflasht, weil das so diese Auflösung nochmal symbolisierte und dieses Zerfließende und so ein bisschen wie man sich das vielleicht vorstellt bei Esoterikern, so Aura-Linien um den Kopf so drumherum. Das passierte aber so ganz nachvollziehbar und gleichzeitig war es eine komplett neue Sehgewohnheit. Das klappt ja alles nach oben und ja, wir haben diese Sehgewohnheit überhaupt nicht, was passiert, wenn man sozusagen von unten unter die Wasseroberfläche guckt. Weiß kein Mensch. Und dann habe ich diese Fotos genommen, die waren also super, also unterschiedlich und habe sie sehr, sehr, also waren qualitätslos eigentlich, ne? Nicht zum Abmalen geeignet. Aber ich habe sie studiert, was passiert und was spielt wo rein, also wo spiegelt sich das Ufer. Und habe dann daraus was gebaut. Und die Freiheit, die mir da entstanden ist, die habe ich sehr, sehr genossen. Einmal dieses Prinzip verstanden, dann diese Farbflächen, diese kaleidoskopartig aufgesplitterten Flächen, die da entstehen, die konnte ich frei, also relativ frei unter Beachtung der Gesetze, aber dem Bild zukomponieren. Es musste, Hauptsache es war glaubwürdig. Ja? Also wenn ich, stellt euch vor, eine Frau im Wasser mit einem Stoff und die Spiegelung klappt direkt nach oben. Die geht jetzt nicht nach rechts oder links, wenn sie, ne? Also entsprechend wie ein Spiegel funktioniert das. Ne? Ich kann jetzt nicht kann es nicht irgendwo zu irgendeiner Seite ziehen, wie es mir gerade gefällt. Also ich muss die Gesetze einhalten und trotzdem darin habe ich wiederum unglaublich viel Freiheiten und konnte dann eben auch die Gliedmaßen im Atelier auch nachstellen und Hände und so mir dazu dichten oder holen aus anderen Zusammenhängen. Mhm. Ja, hat großen Spaß gemacht, mir diese Welt zu erobern. Mhm.
Wenn du jetzt davon sprichst, die Gesetze beachten, dann sage ich mal, dann einfach die Physik, nee, ich sag mal physikalischen, Physik war so ein Stichwort, was mir gerade aufgeschrieben, physikalischen Gesetze der Spiegelung, der Brechung, der und so weiter. Also davon sprechen wir.
Genau,
also,
ganz genau.
Mhm. Mhm. Und kann man sagen, das kenne ich so ein bisschen, sage ich mal, vom Hobbyfotografieren, als ich das eben gehört habe mit der Kamera, hat die Kamera was anderes gesehen als du? Oder als wir als Menschen, was man dann nochmal irgendwie halt auch anders das umsetzen konnte?
Kann ich nicht sagen, weil ich nie unter Wasser die Augen aufgemacht habe. Deswegen kann ich das nicht sagen, aber ich glaube, wenn ich die Augen aufmachen würde, dann sehe ich auf jeden Fall klarer und farbintensiver. Also wenn ich eine Brille hätte, ne? Als diese Kamera es konnte. Diese Kamera hat mich eigentlich nur auf die Spur gesetzt. Das war dieser Zufall, der da reinspielte und der mir dann aber diese Welt nahe brachte. Und ich wollte dann aber nicht eine Unterwasserwelt eins zu eins abbilden, sondern einfach eine neue Welt oder einen anderen Erlebnisraum deutlich machen.
Und Stichwort anderer Erlebnisraum, den hast du ja erstmal für dich erschlossen sozusagen. Mhm. Und jetzt könnte man das ja fast so begreifen, also das, was wir dann im Hallenbad Ost sehen werden alsbald, dass du uns, die Welt da draußen, an diesen Erkenntnissen teilhaben lässt. Kann man das so sagen?
Naja, nicht. Ich habe auf keinen Fall irgendwas Belehrendes oder irgendwas, was man lernen soll oder was ich den Leuten zeigen will. Eher so teilhaben lassen an einer Faszination oder ganz viele Ebenen anbieten. Also ich finde, ein gutes Kunstwerk hat immer ganz viele Bedeutungsebenen, die jeder für sich so. Also wie so ein Schubladenkasten und da findest du irgendwas, was ganz auf dich passt oder wo du in Resonanz gehst und dich angesprochen fühlst, ja. Und ein anderer spürt was ganz anderes. Und bei diesen Unterwasserbildern, um nochmal darauf zurückzukommen, gibt es Figuren unter Wasser bekleidet, also mit Kleidern. Ne? Kleiner Einschub, warum? Warum Kleider? Weil Bademoden fände ich höchst banal. Und nackig sieht auch nicht würdevoll aus, weil die Schwerkraft aufgehoben ist. Das heißt, alles, was nicht ganz nah am Körper ist, das schwingt durch die Wellen. Also Kleider und dadurch auch poetischer. Ne? Und da schweben nun Frauen in Kleidern. Und Leute, die in einer entspannten Stimmung sind, die sagen, oh, das oh, schön, der Flow und wie entspannt und wie schön, ne? Und das Wasser und die Farben und so. Und dann kommt aber jemand mit einer Fluchterfahrung, der deutet das komplett anders. Ist aber dasselbe Bild. Der sieht sofort, oh, eine Ertrinkende. Und ne, für den einen ist es der entspannte Flow, man fächelt so gemütlich durch kristallklares Wasser, 28 Grad. Und für den anderen ist das der Schrecken. Und also so krass muss es vielleicht nicht immer sein, aber ich finde auch zum guten Kunstwerk gehört so eine Mischung auch immer aus Schönheit und einer Prise von, nicht unbedingt Schrecken, aber auch was Kritisches, Ambivalentes, eine Frage, die dahinter steht, was Irritierendes. Und das ist auch für mich der Unterschied zu, ich will jetzt nicht Kitsch sagen, aber etwas, was nur schön ist. Also was auch so mit Filtern und so weiter einfach perfekt gemacht ist. Das ist gar nicht mein Anliegen.
Und ist das, also diese Wahrnehmung, die du eben geschildert hast, die sind ja auch schon gespiegelt worden in der Auseinandersetzung mit Leuten, die das gesehen haben?
Mhm. Ja, klar. Sonst, also gerade bei dieser krassen, unterschiedlichen Wahrnehmung zwischen totaler Entspannung und diesem totalen Schrecken. Das ist bei diesen Motiven so. Und ansonsten ist es ja eigentlich immer so, wenn jemand... Ich habe auch Figuren, die sind von einem weißen Tuch bedeckt. Ja, es hat was sehr Klösterliches und man kann es eben als den totalen Frieden interpretieren, aber auch als Leichentuch oder Einsamkeit oder so. Es gibt da immer diese Ebenen, die jeder mitbringt mit seiner Gestimmtheit. Also es ist im Grunde wie Musik hören. Ja, wenn du gerade in Moll gestimmt bist, dann und du hörst im Radio das und das Lied, da gehst du auf, ne? Und wenn du aber nur an deinen Arzttermin denkst und wartest, dass die Ampel endlich grün wird, dann hörst du das gar nicht. Und so ist das mit diesen Dingen, die Kunstwerke einem anbieten. Die bieten eigentlich was an, für dich in Schwingung zu gehen, in Resonanz zu gehen. Das ist mir auch ein großes Anliegen. Und ich finde das auch völlig okay, wenn jemand überhaupt nicht in Resonanz geht. Finde ich auch in Ordnung. Ne? Und manche ganz viel und jeder irgendwie anders.
Jetzt danke erstmal für diese Erläuterung. Im Grunde genommen ist es eigentlich sehr fast selbsterklärend, sehr logisch, dass es so sein muss, idealerweise. Ne? Und es ist ja gerade, ich meine, bei zeitgenössischer Kunst, wir sitzen ja jetzt hier in einer Stadt, wo es das hin und wieder mal gibt. Ne? Ja, mir persönlich geht es dann manchmal so, da stehe ich da und sage, nee, also da, das ist mit der Resonanz, da kommt jetzt gar nichts. Ne? Also da lege ich mich eher drüber auf, was ja auch eine Resonanz ist. Ne? Also
ja.
Ja. Okay, was wichtig war, hast du vorhin beschrieben, also das Thema, also eben hast du gesagt, ein weißer Stoff, ne, den man möglicherweise so oder so interpretieren kann, aber Farbe ist natürlich irgendwie auch ein ganz, ganz wichtiges Thema jetzt in diesem Kontext. Und auch, wie sich vielleicht Farben verändern, also mit dieser, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt erstmal so ganz profan, wenn ich jetzt mein, eins meiner Lieblingshemden, da sind so ganz viele Buchstaben drauf, ne? Ich mache ja was mit Text, ne? Wenn ich das jetzt irgendwie ins Wasser tue, dann sieht es viel schöner aus, weil die Farbe einfach intensiver ist. Also wie ist es so mit dem Thema Farbe? Also war diese Arbeit für diese Ausstellung oder auch die lange Beschäftigung, die du schon beschrieben hast, mit Werken, die in so eine Richtung sich dann entwickelt haben, war das auch nochmal so ein Thema, da Dinge anders wahrzunehmen oder vielleicht auch anders dann zu malen tatsächlich?
Nee, würde ich jetzt so nicht sagen. Also das Thema beschäftigt mich eben schon lange und ich fand dann irgendwann, das Hallenbad ist der richtige Ort dafür, habe das dann geplant und habe mich dann stringent dran gemacht, das Ganze sozusagen zusammenzuführen und sowohl die Stoffthematik als auch die Wasserthematik sozusagen schlüssig in einem Komplex von Bildern zusammenzuführen. Und da habe ich mich jetzt ungefähr ein Jahr drauf vorbereitet und das heißt auch viele Dinge, die ich sonst auch mache, habe ich nicht gemacht. Insofern hat sich verändert? Es ist dichter geworden, es sind mehr Großformate entstanden und es ist natürlich noch eine tiefere Beschäftigung mit dem Thema Flüchtigkeit, Vergänglichkeit, unsichere Zeiten entstanden, der Wandel, die Identitätsgeschichten und so weiter. Damit habe ich mich sehr beschäftigt, auch weil es einen Katalog geben wird mit Texten. Und eher hat mich die Ausstellung nochmal fokussiert, nochmal vertieft in dieses Thema geworfen und ich habe das in allen möglichen Ebenen jetzt ausgelotet, unter anderem auch, wir werden Glas sehen, das ist jetzt nochmal das Leckerli sozusagen, wir werden Bilder auf Glas sehen, verformtes Glas, das werde ich erstmals zeigen, das ist nochmal was ganz Eigenes und dieser Ausstellung geschuldet, dass ich mich dazu entschlossen habe, dass umsetzen zu lassen und dann zu zeigen. Also die Flüchtigkeit des Elementes nochmal mit einem anderen Medium als nur Öl auf Leinwand zu sehen.
Mhm. Weil Öl auf Leinwand sozusagen dein originäres Material
genau.
ist, um das einfach nochmal so
genau,
genau.
Ich bin klassische Malerin, Ölmalerei.
Und jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass es Großformate zu sehen gibt. Also einfach mal so ungefähr eine Dimension, damit wir uns vorstellen können, was ist jetzt tatsächlich halt ein Großformat, ne? Also in deinem Kontext.
190 hoch oder breit. Das sind so die Kofferraumformate. Und was ist in der Ausstellung das Größte? Das ist ein Diptychon. Das ist ungefähr so wie ein Doppelbett, ich glaube, 180 mal 190.
Und eine Frage, die mich noch umtreibt, ist jetzt, wenn wir sagen, also am 3. Juli dürfen wir dazukommen und uns das irgendwie tatsächlich angucken, sage ich mal, gibt es da noch ein paar 24-Stunden-Schichten vorher, damit alles fertig wird? Oder wie arbeitest du da als Künstlerin an solchen Themen? Weil es ist ja, du willst ja auch bestimmte Sachen zeigen, sind die schon alle dann da und man kuratiert es schön und hängt sie hin? Oder wird halt auch da bis auf den letzten Drücker sozusagen dran gearbeitet?
Darfst
du es auch nicht sagen, aber...
Nein. Das sehe mir sehr ähnlich, aber in diesem Kontext verbietet sich das wirklich von selber, weil der Ort ist nun auch nicht einfach zu hängen. Das will schon gut überlegt sein und das machen wir natürlich irgendwie Minimum eine Woche vorher. Nehmen uns da auch die Zeit, die es nötig hat. Und zu meiner Malweise, also die Malweise erklärt auch, dass ich nicht Bilder auf den letzten Drücker noch neu malen kann, sondern höchstens die letzten Glanzlichter fertig malen kann. Also ich habe sozusagen im letzten Jahr schon sämtliche Bilder vorgezeichnet gehabt. Also die Ausstellung war schon komplett mit mir in Kommunikation, hat schon mit mir geredet und dann habe ich praktisch bei allen Bildern erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht und jetzt bin ich, hatte vor 2-3 Wochen habe ich durchgezählt, 18 Bilder noch die letzte Schicht. Das ist die unangenehmste. Und das ist die auch, wo alle immer sagen, wieso, was hast du denn? Ist doch längst fertig. Nein, da ist nochmal richtig Arbeit, die allerwichtigsten Glanzlichter und die letzten Schleierchen und so weiter. Zwischen gut und sehr gut, da ist immer, weißt du vielleicht noch aus der Schule, ne? Das war immer die Meisterarbeit, wenn du wirklich mal. Und ja, und da, das kann sein, dass ich bis zum Schluss noch ein Glanzlicht und dass man da ruhig mal noch einen feuchten Fleck sieht, das kann durchaus möglich sein. Aber sie sind alle schon, stehen vor mir und sehen fertig aus, genau.
Ja, das vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zum Verständnis. Also A, man kann deinen Namen googeln und findet dann natürlich irgendwie auf deiner Webseite erstmal das, was man im Netz sehen kann. Und die Bilder sind ja, ich weiß gar nicht, ob man so sagen darf, fotorealistisch. Ne? Also sie sind realistischer als
realistisch.
Fotos.
Ne?
Und sehr realistisch. Ne? Und man hat, wenn man die Bilder, wenn du jetzt irgendwo stehst und du guckst so ein Bild an, dann sagst du dir, das ist eine Fotografie. Ne? Aber jetzt ich als Betrachter, der das nicht weiß. Aber es ist keine Fotografie, sondern es ist Ölmalerei.
Ja auf und Leinwand. Es ist auch.
Und das ist natürlich irgendwo und deswegen erklärt es sich natürlich, dass das sehr lange vorbereitet werden will. Ne?
Ja,
und dann in ganz vielen, so stelle ich mir das vor, ganz vielen Arbeitsgängen letztendlich dann irgendwie peu à peu fertig wird. Und ich meine, wenn du von einer unangenehmen Schicht sprichst, also dieser letzten, besteht da dann halt auch nochmal so ein bisschen die Gefahr, kann so laufen?
Ja, na klar, natürlich. Ja. Aber zum Glück ist ja Öl so, man kann es wegwischen. Das ist bei Acryl nicht der Fall, ne? Also Öl ist, ja, aber man kann auch ein Bild tatsächlich totmalen. Und nochmal zum Verständnis, also es gibt Hyperrealisten und Fotorealisten und ich bin noch so eine Stufe drunter, ich würde einfach sagen realistisch. Und so ein Fotorealist würde schon sagen, das ist ja, also schon den Unterschied sehen, aber ist völlig unwesentlich. Es kommt darauf an, dass das Bild gut ist. Ist ganz egal, wie man es nennt.
Ja, okay. Das ist jetzt, kommt drauf an, dass das Bild gut ist. Also damit können wir, glaube ich, erstmal alle mitgehen und entlassen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt in eine kurze musikalische Pause, damit Sie kurz durchatmen können, wir auch, und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor mit Christine Reinkens, die in Kassel am 3. Juli um 18.30 Uhr eine Ausstellung im Hallenbad Ost eröffnet. Bis gleich. Willkommen zurück im Stadtlabor. In unserer Sendung vom 22. Mai 2025 ist Christine Reinkens zu Gast, Malerin, Künstlerin aus Kassel, die am 3. Juli im Hallenbad Ost eine Ausstellung eröffnen wird. Und Christine, ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen den Bogen schlagen. Jetzt, wir haben ja schon viel gehört, wie sich das entwickelt hat, ne? Also was du aktuell präsentierst. Und du hast hier an der Kunsthochschule, damals hieß sie möglicherweise noch Hochschule für bildende Künste, HBK, studiert. Und wie hat sich das entwickelt, sozusagen dieser Weg, jetzt dann in einem künstlerischen Schaffen, ja, dorthin zu kommen, wo du jetzt stehst mit diesen Bildern, die wir dann ab dem 3. Juli sehen können?
Wie hat sich das entwickelt? Also ich sehe das Hallenbad als eine sehr schöne Station, einfach in meinem langen Laufen als Künstlerin. Ja, ich habe hier studiert, habe mir das auch sehr gewünscht und geplant und eigentlich seit jeher, ohne Frage. Dann war ich hier und war dann sehr schnell auch Mutter von einem tollen Jungen und habe das Glück gehabt, dass ich bei zwei Professoren studiert habe, die mir auch durch ihre Art selber zu malen auch ein gutes Handwerkszeug mit auf den Weg gegeben haben. Und so habe ich mich schon sehr früh zwischen Augenschein und Eigensinn bewegt. Das heißt, ich habe das immer sehr wichtig gefunden, die Technik, das Handwerk, die Natur zu erforschen, das alles auszuprobieren. Sehr, sehr viel immer geübt vor Modellen, vor den Objekten in der Natur. Und gleichzeitig aber auch da einen eigenen Standpunkt zu haben und den da auch mit einfließen zu lassen. Das war mir immer wichtig. Ja, und dann 1990 war ich fertig und da war die große Frage, was machst du jetzt? Und da ich dann eben ja nicht nur für mich, sondern eben auch für meinen Sohn zu sorgen hatte, habe ich gedacht, ja, warum denn jetzt auch was anderes machen? Und habe eben versucht, aus dem Handwerkszeug, diesem Rüstzeug, möglichst viel zu machen, was unser Leben dann ermöglicht. Und da habe ich im Grunde genommen vier Standbeine, vier oder fünf. Also das eine, das Schönste und Größte ist natürlich die eigene Kunst. Das ist normal. Also man malt Bilder und stellt sie aus und verkauft sie dann auch möglichst irgendwann. Dann gab es die Tätigkeit in der Lehre, also Vermittlung, Unterricht, Kurse in verschiedensten Institutionen deutschlandweit auch. Also im Laufe von diesen jetzt 35 Jahren habe ich sehr, sehr viel von Kinder- und Jugendakademie bis hin zu Sommerakademie und so weiter unterrichtet. Also Lehre und Vermittlung, die mir auch sehr hilft, die eigenen Inhalte intellektuell irgendwie abzuklopfen und in Worte zu fassen. Das ist ganz wichtig, das weiterzugeben, das befestigt es auch in einem selber. Dann gibt es die Auftragskunst. Gott sei es gelobt, dass es immer noch Menschen gibt, die sagen, ich finde das sehr wichtig, wie ich mich interpretiert sehe in den Augen einer Künstlerin. Wie interpretiert sie mich oder uns oder so. Dass es immer noch Menschen gibt heute, das finde ich ganz wichtig. Und das ist etwas, was auch Menschen oder Kollegen wie mich also trägt. Und dazu gehört vielleicht auch sowas, Handwerk habe ich gemacht, Restaurierung in der Stadthalle zum Beispiel, der Hochzeitssaal, da habe ich so, war auch relativ gleich nach dem Studium, ich habe das praktisch organisiert, dass dieser Hochzeitssaal restauriert wurde und habe auch selber was übernommen oder eine Neumalung oder eine Kopie fürs Museum. Diese Dinge, die bezeichne ich so ein bisschen als Handwerk. Ne? Das ist einfach das, was ich kann. Und dann gibt es noch die kleine Abteilung Gerichtszeichnung, die leider in den letzten Jahren nicht mehr so viel nachgefragt wurde, die mir aber einen irrsinnigen Spaß bereitet hat und wo ich wenige Tage im Jahr aber eine große Wirkung damit erzielt habe, mit manchmal nur fünfmal im Jahr vor Gericht oder auch manchmal nur dreimal. Ne? Kam immer darauf an, wie viel spannende Prozesse da waren. Aber dieser eine Tag und dann die Berichterstattung hat in der Wahrnehmung von vielen doch so einen Nachhall noch, dass ich heute immer noch darauf angesprochen werde. Und viele haben auch gesagt, wir haben das wirklich mit Interesse gelesen, wenn da eine Zeichnung von dir war.
Vielleicht kurz zur Erläuterung, soweit Mein Kenntnisstand ist, kann ich jetzt als Journalist, als Fotojournalist nicht in die, in den Gerichtssaal gehen und kann halt einfach Bilder machen.
Nein,
und das ist
nicht
der Punkt, warum wir dann von solchen, sage ich mal, wichtigen Prozessen, die, naja, wo dann eben Gerichtszeichnerinnen, Gerichtszeichner hingeschickt werden, die dann eine Situation in irgendeiner Form erfassen müssen, aber wahrscheinlich auch relativ schnell, um dann das genau weiterzugeben.
Genau, das ist also auch, das wäre auch Stoff wirklich nochmal für 2 Stunden, dieses Thema Gerichtszeichnen, das berührt auch ganz viel Moralität und Wertung und so weiter, ne? Doppeltes Anpranger stellen eventuell. Aber das war, wir haben ja über die Standbeine gesprochen, das ist eben eins meiner Standbeine, Klammer auf, gewesen, Klammer zu, ne? Bin jetzt nochmal vom HR gefragt worden, letztes Jahr irgendwie aus England nochmal zum Kannibalen. Ja, aber das war so die letzten 35 Jahre sozusagen mein Weg. Stellt man sich wieder vor, dieser Schrank mit den vielen Schubladen, und ich habe immer so eine war mehr auf, die andere mehr geschlossen. Und im Zentrum steht aber wirklich diese eigene Arbeit an den Bildern, und die habe ich jetzt, um das anzuknüpfen an deine Frage, die habe ich jetzt komplett mal ein Jahr ganz in den Mittelpunkt gestellt, habe Aufträge auf die lange Bank geschoben, habe meine Unterrichtstätigkeit auf Null gefahren, bestimmte, die Malreise nach Sylt und so weiter auf Eis gelegt. Ja, und um das jetzt mal in dieser Konsequenz durchzuziehen. Und danach werde ich mich wieder so ein bisschen verbreitern, muss dann auch, ne? Das bietet die Abwechslung, das bietet eine Vertiefung, aber es bietet auch die Möglichkeit, auch finanziell zu sagen, oh, jetzt wird sozusagen das eine Standbein schwächelt gerade, fahre ich mal das andere ein bisschen höher. Ja, also die Unterrichtstätigkeit kann ich durchaus drosseln oder auch hochfahren. Ich weiß, wenn ich das anbiete, das läuft. Und auch sehr beglückend. Ne? Das ist so ein Beispiel, dass ich daher komme, und jetzt habe ich mich sehr auf Punkt 1 fokussiert, und dann wird es wieder sich so ein bisschen in die Vielfältigkeit bewegen.
Es ist ja letztendlich auch, muss man, glaube ich, sagen, an dieser Stelle einfach der ökonomischen Realität geschuldet, ne? Also so, dass Menschen wie du sich letztendlich verschiedene Standbeine aufbauen müssen. Ne?
Ja,
also
klar.
So, weil wir müssen halt irgendwo von leben, und dann sind eben, man nennt es ja in dem Bereich öfters halt auch die Brotjobs oder sowas.
Ja,
ne?
Würde ich jetzt bei meinen nicht so sagen, weil sie nicht fest sind. Sie sind, das ist immer auf Zuruf. Also ein Porträtauftrag, das ist nie regelmäßig. Der kommt auf dich herabgerechnet. Oder auch nicht. Ne? Und gut, diese Unterrichtsgeschichten, das ist relativ sicher. Ja, das könnte man als Brotjob, aber es ist auch eben frei. Ne? Das, wenn da keine Anmeldung ist, habe ich gelitten. Und wenn ich krank werde, habe ich erst recht gelitten. Also Brotjob ist für mich was, wo man irgendwie 9-to-5 hingeht und dann am Wochenende oder einen halben Job oder so. Das wollte ich nie.
Es gibt ja im Bereich der Kunst, also es gibt ja, das hört man immer wieder so, dass relativ wenige Leute tatsächlich von dem richtig leben können, und so eine bestimmte Prozentzahl von Leuten, und dass das Gros der Menschen, die brennen natürlich dafür, also so für das, was sie tun, das ist ganz klar. Und man braucht dann, also um es machen zu können, braucht man natürlich dann halt auch eine gewisse wirtschaftliche Grundlage, und ich kenne es aus meiner eigenen Arbeit so, die jetzt in dem Sinne was vollkommen anderes ist, aber auch, wo ich mir manchmal wünschen würde, lasst mich doch einfach mal eine gute Geschichte richtig tief erzählen. Ich habe keine Zeit dafür, die Gegebenheiten, die Bedingungen geben es irgendwie nicht her. Ne? Und von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, wie großartig es ist, sich jetzt mal ein Jahr fokussieren zu können auf das. Und so wie du das beschrieben hast, ja, im günstigsten Falle spielen die Standbeine ja auch ein bisschen miteinander. Also das heißt, dass man jetzt nicht sagen kann, ich bin jetzt irgendwie gefrustet, dass ich diesen Job machen muss, also so wie du das mit der Lehre beschrieben hast, also so als Selbstreflexion nochmal, dass eben auch letztendlich das eigene, also wo das Herz dann wirklich für schlägt, dass das auch davon profitiert. Kann man das so sagen?
Absolut, also absolut. Und ich habe mir immer, also alleroberstes Gut und oberste Maxime war immer, eine Unabhängigkeit zu erhalten und trotzdem eine Verbindlichkeit, also auch familiär und so weiter, ne? Auch Schülern gegenüber. Und dazwischen habe ich immer versucht, einen Weg zu finden. Und in dem Moment, wo ich mich irgendwo eingezwängt fühlte oder mir die Rhythmen nicht gepasst haben oder das, die ganze Zusammenarbeit nicht auf Augenhöhe stattfand, dann bin ich jedes Mal rausgegangen und habe es anders versucht. So wieder, dass es für alle auskömmlich ist, dass man frei atmen kann und sich wohlfühlt. Und also die Lehre, der Unterricht macht mir in dem Moment keinen Spaß mehr, wenn er zu viel würde oder unter Bedingungen stattfindet, wo ich mich nicht gewertschätzt fühle. Aber ich habe es wirklich inzwischen geschafft, einen Ort und einen Veranstalter zu finden, wo das der Fall ist und wo ich auch exakt eben so viel mache, wie ich, wo ich, also dass ich noch mit voller Freude hingehe und ich dann auch überhaupt nicht nachdenke, wie jetzt das finanziell, ob das, wenn weniger Leute sind, dann ist weniger Geld. Das ist mir dann ganz egal. Es ist so viel Freude, so viel Spaß und die Leute zu begleiten, abzuholen. Ich habe fantastische Schüler, die sich sowas von entwickelt haben und das also wirklich von Anfang an, so seit 35 Jahren, sind wirklich viele, viele Begegnungen und Biografien gewesen. Sehr beglückend.
Ja, es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an, weil also mir ist gerade, als du gesprochen hast, nochmal das Wort Resonanz gekommen. Ja, also wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, also Resonanz mit und auf das Kunstwerk, was ich angucke. Genau. Aber letztendlich ist es ja auch in der Lehre, so wie du das beschreibst, ist es ja auch eine Form von Resonanz, ne? die es da gibt, ja. Ne? Mal mehr, mal weniger, ne? aber so eben, dass das, was du von dir ausgeht, aufgenommen wird. Ich vermute auch nicht, dass du so eine Diktatorin bist, sondern und sagst, wie man das zu machen hat. Ne?
Ich bin Hebamme. Ich bitte, die Kinder sollen euch ähnlich sehen und nicht mir, aber ich helfe ihnen, dass sie ohne Sauerstoffschaden ans Licht der Welt kommen. Nee, das also ist, fände ich auch ganz schlimm, wenn die jetzt alles mir nachmalen oder so. Ne? Ich begleite die immer bei ihren eigenen Sachen und das ist richtig toll. Und im Grunde ist es dasselbe, ob ich einen Porträtauftrag mache oder einen Schüler berate oder ein eigenes Bild mache. Ich stelle die Antennen weit auf, ne? Und dann gucke ich, was kommt da und versuche damit umzugehen. Und wenn mir eine Schülerin entgegenkommt und sagt, ich würde gern das malen, jetzt kommen sie immer an und wollen Wasser malen, dann sage ich, da bist du überhaupt nicht. Also ich sage dann auch, ich sehe das nicht in dir, du brauchst was Festes noch. Gerade jetzt weiter, ich will unbedingt, nein, du brauchst was Festes. Hat sie dann irgendwann eingesehen und hat ein fantastisches Bild gemacht, was mehr Struktur, was feste Strukturen hatte. So, ne? Also die Leute zu lesen und ihnen dann auf den eigenen Weg so ein bisschen Schubs zu geben und dann entfalten die sich plötzlich und laufen los. Das ist sehr toll zu hören und zu sehen. Und ebenso auch bei Porträts, ne? Also da auch mit einer Antenne auf, wo fühlen die sich am wohlsten und in welcher Pose, in welcher Haltung sind sie am entspanntesten. Das ist das eine, dass man sie so liest, dass sie so sich hinsetzen, wie es ihnen gemäß ist. Und dann aber auch so eine Zugewandtheit in sich zu erzeugen, dass man ihnen so wohlwollend gegenüber tritt, dass man auch das Ureigenste entdeckt in ihnen. Und das ist eigentlich immer liebenswert.
Das ist sehr schön. Wenn ich das jetzt höre, wie du davon sprichst, mit welcher Haltung du letztendlich deinen Schülerinnen und Schülern gegenüber trittst, ne? dann komme ich wieder zu den zwei Professoren möglicherweise. Also waren diese beiden, vielleicht dürfen wir die auch benennen, wer das dann tatsächlich war, waren die so etwas wie Mentoren, die da in so eine Richtung halt auch vielleicht was angestoßen haben, was du auf deine Art und Weise weiterentwickelt hast?
Der eine hat mich sehr gefördert, auch in der Tatsache, dass ich da mit meinem Sohn irgendwie versucht habe zu studieren. Der hat mich sehr ernst genommen da drin und hat mir durch seinen also man nannte ihn auch also ein Malschwein, ne? Der hat einfach gerne gemalt, der ist in die Natur gegangen und der hat die Modelle da stundenlang hingestellt. Der hat mich da sehr geprägt, dieses einfach in der Kunst sein, und er war unfassbar großzügig. Und das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man auf keinen Fall geizig sein darf, wenn man Kunst macht. Weil wenn die Muse vorbeikommt und du hoffst auf einen Kuss, ne, dann kannst du nicht nichts im Kühlschrank haben oder da irgendwie einen alten Kuchen anbieten. Also immer dich verströmen, dich immer verschenken und hergeben. Und dann wird das was, auch mit, überhaupt mit der ganzen Kunst, mit dem ganzen Kunststudium. Ne? Das, du musst einfach alles voll geben. Und dann wird, und so ist es auch überhaupt, auch mit den Leuten, die dir gegenüber sind. Und zumal, wenn die sich noch malen lassen wollen, ne, du musst das Liebenswerte in jedem Menschen auch sehen und fühlen. Und dann wird es eigentlich was. Und natürlich, ja. Und das hat dieser Prof mir, das hat er mir wirklich, der Manfred Blut, der wird übrigens nächstes Jahr 100. Geburtstag, ja, 100. Geburtstag hat er nächstes Jahr, genau. Das hat er mir mitgegeben, diese Großzügigkeit und dieses Unerschrockene. Und bei dem anderen Kurt Haug, da war es eher so, dass ich seine Bilder beobachtet oder gelesen habe und so ein bisschen die Psychologie da drin entdeckt habe und oder geahnt habe. Und da war es aber eher so, dass er mich zum Widerspruch gereizt hat, was die Lebensführung anging. Als ich da ankam im 5. Semester, ich werde jetzt Mutter, ne, da hat er gesagt, ja, hast du dich jetzt mal gegen die Kunst entschieden? Und da habe ich gesagt, es ist ein starkes Stück von einem, der keine Kinder hat und auch nur gemütlich lebt, weil er Professor ist, aber seine Bilder auch nicht verkauft. Dann habe ich gedacht, na, wart's mal ab. Und das war wirklich auch immer das Ziel, die Kunst zu haben, zu machen, mit der Kunst zu leben, aber auch Familie zu haben. Das war immer mein Traum. Und diese Verbindlichkeit auch im normalen Leben, im Alltagsleben, da eine Bindung zu haben, eine Verwurzelung.
Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Christine, für deine Ausführungen. Und wir gönnen Ihnen da draußen und uns nochmal eine kleine musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 22. Mai 2025 geht es um das Thema Kunst, um das Thema Malerei, um eine Ausstellung von Christine Reinkens, die am 3. Juli im Hallenbad Ost eröffnen wird. Und wir haben jetzt, wir haben eben, also kurz vor der musikalischen Pause, haben wir von der Muse gehört, was ja natürlich eine elementare Sache ist in der Kunst. Ne? Und meine spontane Frage: Kann man sich darauf verlassen, dass die Muse kommt?
Die Muse oder die Inspiration oder der Quell, der immer so vor sich hin quillt mit Ideen, ne, das ist vielleicht auch, sind vielleicht auch so Bilder, ist, glaube ich, das Entscheidendste, Wichtigste, worauf man sich in jungen Jahren immer verlässt und wo man dann vielleicht später feststellt, das ist nicht immer gesagt, dass die Muse vorbeikommt und auch über Nacht bleibt. Möglicherweise nicht. Man kann förderliche Bedingungen schaffen, da bin ich ganz, ganz überzeugt, und das sage ich auch immer meinen Schülern. Das eine sagte ich ja schon, auf keinen Fall geizig sein, verschwenderisch sein mit Ressourcen, mit Zeit. Man muss sich die Zeit nehmen. Und wenn die Muse kommt, muss sie einen eigentlich bei der Arbeit vorfinden, weil, ne, sie soll einen ja sozusagen inspirieren zur Arbeit, ne? Und nicht nur bei Kaffee und Kuchen. Und das heißt, es muss vorbereitet sein, das erwischt mich nicht unbedingt beim Spazierengehen, sondern ich bereite mich vor, indem ich das Handwerk auch vorbereite, indem ich die Infrastruktur vorbereite. Und natürlich braucht man Pausen und auch Dinge, also so Zeiten und Räume, wo nichts passiert, auch im Kopf nicht. Und ich habe mal das so für mich formuliert, dass ich mich mit der einen Tätigkeit von der anderen ausruhe. Also mein Beruf umfasst ja sozusagen, weiß ich nicht, 20 Berufe in Personalunion, ne? Von der Lageristin über die Verpackerin und Sekretärin und so weiter. Und wenn ich, also handwerklich, ich klopfe eine Leinwand auf oder grundiere was oder was weiß ich, wasche auch nur ab oder so, dann erhole ich mich aber von dem total diesem scharfen Gucken, diesem unglaublichen Gucken. Also wenn ich 10 Stunden gemalt habe, dann kann ich eigentlich meine Augen fast wegschmeißen. Und da muss man zwischendurch Pausen machen und eben auch geistig Pausen, sich da so völlig in so eine Ecke reinzudenken und zu fühlen und zu schrauben. Davon mal los und dann irgendwie nur Bilder neu sortieren oder Häkchen hinten dran machen. Ist auch alles wichtig und nötig. Aber wenn man das macht zur Entlastung, dann macht das richtig Spaß. Und wenn man das aber dann am Ende vor einer Ausstellung hat, man plötzlich 35 Rahmen, die müssen alle hier hinten Häkchen kriegen. Das ist Frohn, das ist ganz furchtbar. Also dieser schöne Rhythmus, es ist ein Maß in den Dingen. Und wenn man seinen Tag auch rhythmisch gesund irgendwie von einer zur anderen Tätigkeit ist und dann kommt die Muse und dann ist alles vorbereitet. Die Leinwand ist aufgespannt, die Farben sind alle da, sind geöffnet, ne, und dann kann es losgehen. Und da brauchst du dann aber zum Beispiel auch, also wie gesagt, Zeit, kein Geiz in der Zeit. Das heißt, es muss ein Tag ohne Termine sein. Also wenn ich richtig reinkommen will in den Flow, darf ich keine Termine haben. Darf keiner klingeln. Es muss alles förderlich sein. Das Licht muss gut sein. Ne? Und auch kein Finanzamtsschrieb mich drücken oder so mental, ne? Mich runterziehen oder so. Also das ist gar nicht so oft, dass man so einen tollen Tag hat. Ja? Und das ist das A und O dafür zu sorgen, dass man diesen Tag hat. Und dass man kann es wirklich auch mit Liebe vergleichen. Man muss Räume schaffen, Zeit, Ungestörtheit und komplett authentisch in die Resonanz gehen mit dem anderen, mit dem Kunstwerk. Und man muss auch wirklich lernen, darauf zu hören. Also was das Gegenüber will in dem Sinne jetzt, ne, das Bild oder und auch den Porträtkunden sage ich gerne, wir sind hier zu dritt. Ne? Also ich mit unseren Entscheidungen. Das Bild muss aber auch gehört werden. Es hat auch ein Recht, ja. Mhm. So ist es mit der Muse.
Ja, es ist sehr, sehr interessant. Also letztendlich, also das, was du gerade beschreibst, ist vielleicht auch eine Sehnsucht von ganz vielen Menschen, die ganz was anderes machen, ne? Weil wir in so wahnsinnig beschleunigten Zeiten leben. Genau. Also so, das ist ja, wenn wir da draußen gucken und mit Leuten reden jeder hat ein Projekt und man hangelt sich von einem zum nächsten Projekt. Ja. Es gibt Zeitdrücke, es gibt dies und jenes und die wirklich die Zeit durchzuatmen, die ist kaum da. Also das ist ja so zumindest von denen, die da draußen sehr aktiv sind. Mhm. Ne? Und ich glaube, also ich meine, bei dir ist es natürlich nochmal anders, weil es halt eine künstlerische Tätigkeit ist, aber letztendlich glaube ich, brauchen wir das alle in einer gewissen Art und Weise für uns als Menschen sozusagen eben einfach zu sein.
Genau, ne? Genau. Und in diesen Flow zu kommen, das heißt, dass du mit dir und dem, was du tust, eine Einheit bildest. Also, dass du komplett drin bist. Und das kannst du auch beim Yoga, bei der Meditation oder sonst wie beim Spaziergang erreichen. Du bist komplett da, ne? Da, wo du bist, du gehst durch den Wald, du gehst schwimmen, du machst das, dann bist du komplett da. Und deswegen ist auch das Malen, also gerade wenn es die Malschüler sozusagen betrifft, dass die auch regelmäßig in diesen Flow geraten, in diese Glücksstimmung, in diese Konzentration, dass sie alles ringsherum vergessen. Das habe ich so, so oft erlebt. Und ich muss aber jetzt noch dazu sagen, dass man durchaus manchmal auch, also bei mir jetzt beim Fertigmalen, kann ich mir jetzt nicht erlauben, immer zu warten, bis es dann so richtig günstig ist. Ich mache das im Moment jetzt einfach. Es muss jetzt fertig werden. Also es gibt's auch. Aber trotzdem, förderlich muss es sein, die Umgebung.
Ne? Was ich gerade so höre, wenn ich das jetzt übersetze in meine kleine Welt sozusagen, dann nehme ich von dir aus wahr, dass das ein ganz grandioses Hier und Jetzt ist, in dem ich bin. Und das ist ja halt auch, sage ich mal, so ein Thema. Also viele von uns sind ja entweder in einer Vergangenheit, die gut oder weniger gut war, oder in einer Zukunft, die vielleicht noch gut werden könnte, wenn die Weichen richtig gestellt werden und so weiter. Aber wann sind wir eigentlich hier?
Ja, das stimmt. Und wenn du da so guckst, dass du diese eine kleine Fläche da ganz weich kriegst. Und dann gehst du mit einem trockenen, püscheligen Pinsel und machst die Kante weich mit angehaltenem Atem. Ne? Dann bist du komplett da, du denkst an nichts anderes. Und dann gehst du einen Schritt zurück und denkst, ah, jetzt. Ist, glaube ich, aber auf alle Tätigkeiten übertragbar, die dich so fordern und die dich auch konfrontieren mit dir selber, ohne dass sie dich strapazieren und dauernd was abfragen, wo du immer wieder rausgerissen bist. Diese Versenkung, die kann man auf jeden Fall in der Malerei auch erreichen. Sehr gut sogar.
Christine, du hast uns, wir bewegen uns auf die Zielgerade unseres Gesprächs zu. Mhm. Wir könnten noch sehr, sehr viel sprechen.
Oh ja.
Werden wir möglicherweise auch noch tun, aber dann bei einer anderen Gelegenheit. Wenn wir jetzt gucken, du hast gesagt, du hast jetzt ein Jahr vieles ruhen lassen, also von den vier Standbeinen, mhm. ne, die du erläutert hast, mhm. in denen du aktiv bist, die sich gegenseitig halt auch idealerweise befruchten. Und jetzt gilt es, erstmal die Ausstellung zu machen, dann irgendwann wird die dann abgebaut und ist dann irgendwie, kommt dann die große Leere oder was hast du noch auf dem Zettel, so auch an Projekten, vielleicht auch an künstlerischen Ideen, die noch in die Welt sollen?
Also ganz, ganz viel. Ich freue mich sogar direkt jetzt schon manchmal beim zu Ende malen, bei der nervigen letzten Schicht fantasiere ich schon von den nächsten Projekten. Ich werde mich auf jeden Fall mit Menschenbildern, also meine Kernkompetenz eigentlich, also richtig Porträts, verlustieren. Da habe ich richtig Lust zu. Und zwar auch, also es gibt einen Auftrag, aber es gibt auch die Lust, jetzt einfach Porträts frei zu machen. Von Bekannten, die sehr betagt sind oder auch von meinen Enkeln und so. Also einfach mal wieder ins Porträt zu gehen, auf jeden Fall. Dabei gibt es so Schienen, zum Beispiel das Thema Lesen, also auch Versenkung. Ja, das sind so kleine Ziele und im Großen werde ich mich wieder in meiner Arbeit oder beim Künstler Sonderbund werden wir wieder Ausstellungen planen. Ach so, und direkt nach der Eröffnung im Hallenbad geht es nochmal kurz nach England. Da gibt es auch eine kleine Gruppenausstellung und ich werde die Zeit nutzen und mir da auch ein bisschen Kunst angucken. Die englischen Maler sind für mich also das Höchste sozusagen, was so in der europäischen Nachbarschaft zu sehen ist. Also gibt es sehr, sehr viele, die ich sehr verehre. Ich hoffe, da auch schönen Input zu bekommen. Dann haben wir die Museumsnacht. Da mache ich auch eine Führung und sehr wahrscheinlich auch Kindermalen im Hallenbad. Da ist auch nochmal die Gelegenheit, dass nochmal schön anzugucken und zu bleiben und zu verweilen und Musik zu hören und so. Ja, und dann, also ich fürchte mich überhaupt nicht vor irgendeinem Loch. Da ist so viel angelaufen und aber auch so viel Lust auf, morgens mal irgendwo einen Kaffee zu trinken, statt immer schon zwischen 7, 8, manchmal 9 im Atelier zu sein und dann um 19 Uhr da irgendwie die Pinsel zu waschen. Also das war jetzt aber auch mal ein bisschen stringent. Also so ein bisschen lockerer, da freue ich mich auch schon drauf. Sehr sogar.
Okay, das war ein ganz, ganz wunderbares Schlusswort sozusagen zu unserer Sendung. Und nochmal der Aufruf, Christine, vielleicht einfach nochmal kurz, wer sich jetzt mit deiner Malerei beschäftigen will, ruf uns kurz eine Webseite rein. Das ist das Praktischste, was man machen kann, um schnell zu Informationen zu kommen.
Ja, das ist mein Nachname, reinkens.de, www.reinkens.de. Ich werde mich bemühen, sie jetzt mal baldmöglichst auf den Stand zu bringen. Das ist auch noch eine weitere Baustelle, die noch nicht von der Muse geküsst wurde, wo ich noch jemanden suche, der mir hilft. Also ich bemühe mich, sie jetzt noch mal ein bisschen auf den Stand zu bringen und ansonsten Facebook und Instagram findet ihr mich auch. Auch nicht so üppig, wie man das vielleicht denkt, aber ich bin auf jeden Fall sichtbar. Einfach mein Nachname. Ich freue mich auf jeden, der kommt und ich werde auch noch ein paar Führungen kurzfristig über die Tagespresse bewerben.
Ja. Ja, okay, wunderbar. Dann wünschen wir jetzt erstmal bis dahin noch super gutes Gelingen, dass das alles irgendwie, es sind ja so viele kleine Bausteine, Puzzlesteine, die sinnvoll zusammengesetzt werden wollen, bis dann irgendwie, sage ich mal, die anderen mit einem Sektglas locker irgendwie da stehen und sich's gut gehen lassen, sage ich
ja,
mal.
Ja, genau.
Und vielleicht auch der Druck so ein bisschen dann von dir abfällt, ne? Ja. Wenn dann irgendwie die Musik spielt, genau. Wenn es dann halt irgendwie losgeht, wenn dann die ersten Worte gesprochen sind und so weiter.
Der Katalog, was wird, oh, die Spannung, ne? Große Aufregung.
Okay. Ja. Und in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie sich inspirieren und seien Sie dann in diesem Sommer mit einem sehr, sehr spannenden Thema dabei und schauen Sie sich das Hallenbad Ost an. Es lohnt sich halt auch überhaupt mal zu sehen, was aus diesem Objekt geworden ist, muss man ja auch sagen. Also ein Gebäude aus der Bauhauszeit, was von den Architekten, die das jetzt übernommen haben, die das halt auch betreiben, dieses Haus, die das mit einem großen Respekt vor dieser Entstehungszeit und von der Entstehungsgeschichte sozusagen, umgenutzt haben, modernisiert haben. Mhm. Und das sind ja auch alles eben keine Selbstverständlichkeiten, genau. Dass solche Dinge eben auch passieren. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Bleiben Sie stark. Alles Gute für Sie. Und Christine, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir dich heute hier bei uns zu Gast haben durften.
Danke dir sehr, Klaus. Hat mir großen Spaß gemacht. Tschüss.
Ciao.
Ciao.